Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Da sind die Leute gleich da, gell? Einen wunderschönen guten Morgen. Ah, das ist schön. Schön, euch alle zu sehen. Schön, dass ihr da seid. Wer freut sich darauf, dass Gott hier ist? Wer freut sich darauf, was Neues zu lernen? Hammer. Das sind die richtigen Leute hier. Beziehungsweise wieder was zu vertiefen. Cool. So, muss mal die Flipchart wieder hier. Alles klar. Gut. Hey, ich will dich ermutigen, beziehungsweise mich gleich leicht entschuldigen schon mal, falls ich ein bisschen zu lebendig bin oder so, nimm mir das bitte nicht böse. Ich liebe Jesus und ich bin ein sehr leidenschaftlicher Mensch. aber ich hoffe, du kannst heute was mitnehmen für dein Leben mit Jesus, denn das ist am Ende sehr entscheidend. Amen. Und Gott ist hier. Ob du ihn wahrnimmst, ob du ihn spürst. Ich sage mal so, wir Pfingstler reden viel davon, dass man Gott spüren kann. Und ich glaube daran. Hey, aber ich möchte dir sagen, wenn du jetzt sagst, ja, war schön, aber irgendwie nicht da. Hey, Gott ist trotzdem hier. Wir dürfen ein Bewusstsein davon haben, dass Gott hier ist. Ja? Gott ist da. Amen. Amen. Gut, ich darf meine Assistentin nach vorne bitten. Applaus für Raffaela. Im ersten Gottesdienst habe ich einen großen Fehler gemacht. Ich habe selbst gezeichnet. Ich habe eine Saugraue. Das war nicht gut. Deswegen darf das meine Verlobte jetzt machen. Das ist leichter und besser. Genau. Sie darf euch kurz mal aufzeichnen. Das hier. Problem, wenn man sich nicht vorher abspricht. R ist gleich U durch I. Wer kennt das? Das du, der Elektriker, kennt das natürlich. Übersetzt bedeutet das Widerstand. War eine gute Entscheidung. Ist gleich Strom, Spannung durch Stromstärke. Du kannst auch mal was sagen, Mann. Ich habe ihn ausgequetscht, so lange, bis er mir alles erklärt hat. Dankeschön. Darfst dich widersetzen. Also wieder hinsetzen. Widerstand ist gleich Stromspannung durch Stromstärke. Wer kann damit was anfangen? Nochmal? Okay, die einigen, die meisten und die, die es nicht können, für die erkläre ich es. Ein Stift bitte. Ein Stromfluss funktioniert folgendermaßen. Wir haben ein Ziel. Ja? In diesem Fall ist das Ziel eine nicht so. Das ist kein Hut. Das ist kein Kochhut. Ein. Tada. Eine Glühbirne anzuleuchten, also anzumachen einfach, okay? Okay. Um eine Glühbirne anzumachen, was brauchen wir dafür? Strom. Feuer? Was? Falsche Zeit, Mann. Falsche Epoche, Alter. Falsche Epoche. Wir brauchen Strom. Also, dafür brauchen wir ein Stromkabel. So, und Strom funktioniert folgendermaßen. Wir können uns das vorstellen wie kleine Pünktchen. Ja? Mal nicht zu tief in die Physik reinzugehen, bitte. Wenn hier irgendein Physikdoktor ist oder so, nimm mich bitte nicht so ernst. Ich habe noch nicht alles ganz kapiert. Aber so viel habe ich verstanden. Es gibt die Stromstärke, ja? Ampere auch genannt. Und da, diese Zahl sagt aus, in welcher Stärke eben dieser Strom oder diese Kügelchen vorankommen. Wenn man ein Licht wie das hier dimmen möchte, also dass es ein bisschen weniger wird, dann macht man einen Widerstand rein. Ein Widerstand bremst nämlich diese kleinen Kügelchen und sie kommen in derselben Zeit langsamer an und somit wird das Licht schwächer. Nämlich so. Man fühlt sich so mächtig, Alter. Okay, soweit die Theorie. Man kann es auch so verständlich machen, wir nehmen ein Rohr, ja, ein Wasserrohr. So, und die Größe bzw. der Durchmesser des Wasserrohrs sagt aus, wie viel Wasser durchgehen kann. Ja? Wir haben den Wasserdruck, wenn wir das Wasser anmachen, ja, dann geht der Druck, oder der Druck bringt dazu, dass das Wasser hochkommt und wir haben Wasser. Wenn wir aber Steinchen in das Rohr legen, beziehungsweise Steine, was passiert dann? Wasser wird aufgehalten. Richtig? Habe ich alles gut verstanden? Gut, habe ich richtig verstanden. Wenigstens eine Sache. Okay. Widerstand also ist erstmal was völlig Neutrales. Auch wenn die Geschichte uns was völlig anderes lehrt meistens. Wir kennen die spanische Revolution, den spanischen Widerstand, französische Revolution, Napoleon mit seinen Compadres, auf geht's. Wir haben den Bonhoeffer, der in der Nazi-Zeit klaren Widerstand gegen den Nationalsozialismus gestellt hat. Also Widerstand bedeutet einfach, ich stelle mich dagegen, ich verlangsame es oder ich versuche es aufzuhalten. Das ist Widerstand. Wir befinden uns gerade in der Predigtserie Nehemia. Und die Bibel selbst spricht sehr viel von Widerständen. Also Widerstand ist in der Bibel kein Ausnahmethema. Wir sehen es eigentlich von Anfang der Bibel bis zum Ende der Bibel, dass Widerstand vorkommt. Ja, Mose, der Israel aus Ägypten führen möchte. Und was passiert? Der Pharao stellt sich ihm entgegen. Widerstand. Ja, das Volk selber, Widerstand. Dann ist er vor dem Roten Meer, Widerstand. Überall versucht ihn irgendwas zu bremsen, dass er nicht an sein Ziel kommt. Die Bibel spricht viel von Widerständen. Und Nehemia ist ein super Beispiel dafür, wie Widerstände in seinem Leben aufgekommen sind, wie er damit umgegangen ist und was das mit Gott zu tun hat. Jeder, der eine Bibel dabei hat, darf gerne aufschlagen. Nehemia 4. Da wollen wir gleich lesen. Oder nimm deine Handybibel raus, Hauptsache was hat in der Hand. Wer ist Nehemia? Nehemia ist ein Mundschenk. Nehemia arbeitet am Hof des Königs. Und so wie ich Mundschenk verstanden habe, ist das jemand, der isst. Und wenn es schlecht ist, hat er halt Durchfall. Und wenn es vergiftet ist, ist er tot. Das ist so die Aufgabe des Mundschenks. Das ist wie die Putzfrau bei Angela Merkel, nur stirbt die halt nicht. Sondern es ist eine Arbeits- oder im Personalmanagement eine Stelle, die man eher leichter austauschen kann. Also ein ganz normaler, durchschnittlicher Mensch. Nehemia, nichts irgendwie krass Besonderes. Und trotzdem hat er es in die Bibel geschafft. Also er hat irgendwas getan in seiner normalen Art und Weise, dass er besonders ist. Wo befinden wir uns gerade in der Zeit? Israel, das Volk Gottes, wurde, ich nenne es jetzt mal, in die Weite geführt. Ja, es kamen Großmächte, die das Land eingenommen haben und die Israeliten zerstreut haben, auf das Reich verteilt haben. Ja, deswegen waren sie nicht mehr in ihrem Land und das nennt man Exil. Und die sind aus diesem Exil aber wieder zurückgekommen, denn ein König hat entschieden, ihr dürft wieder zu eurem Volk oder zu eurem Land zurück. Gesagt, getan, Israel ist wieder zurück und sie kommen an und sie merken, so viel von unserem Land oder von unserer Identität ist gar nicht mehr da. Für alle Bibelcracks hier unter uns, das Buch Nehemia und das Buch Esra waren ursprünglich eine Fassung. Die gehören eigentlich zusammen. Esra war nämlich eine Person, die gesagt hat, wir müssen was an unserem Volk ändern. Wir brauchen den Tempel zurück, wir brauchen unsere Identität als Volk Gottes wieder zurück. Nebenbei spricht man da das erste Mal auch von Juden, weil sie sich mit Juda identifiziert haben, denn der Rest war ja nicht mehr da an den Stämmen. Aber das ist ein anderes Thema. Nehemia hat quasi das fortgesetzt. Esra hat den Tempel gebaut und Nehemia hat gesagt, alles klar, die geistliche Identität ist da, aber wir müssen als Volk doch irgendwo wohnen. Wir müssen als Volk irgendwo wieder fest sein. Also brauchen wir eine Stadt. Weil die Juden ab diesem Zeitpunkt hatten eigentlich nie wieder mehr so richtig einen Staat, beziehungsweise auch keinen König mehr und schon gar nicht ein richtiges Land. Die waren in der Verstreuung. Und irgendwie musste man sie ja irgendwo zentralisieren. Also Neuanfang. Alles von Null wieder hochziehen. Und jetzt ist Nehemia am Hof, am König dran. Und er wagt den Schritt und sagt, König, oder andersrum, Angela Merkel, da gibt es so eine Stadt, die heißt Pforzheim. Da musste man mal was machen. Also die Ampelschaltungen sind grottenschlecht. Und die Straßen, überall nur Baustellen. da müsste doch mal was laufen. Und Angela Merkel guckt ihn an. Okay, gut, mach. Also, so einfach war es wahrscheinlich nicht, aber Nehemia hat den König wahrscheinlich überzeugt, dass wenn die Mauer nicht aufgebaut ist, diese Stadt einfach nur hässlich ist und er will doch nichts Hässliches in seiner Regierungszeit haben. Und wenn die Feinde kommen, dann ist sein Reich schnell überrannt. Und so hat der König ihn quasi von der Putzfrau zum Gouverneur gemacht, über Judäa. Und er hatte wirklich die Möglichkeit zu handeln und zu wirken. Jetzt kurz zur Mauer. Die Mauer bedeutet Identität. Eine Stadt war früher so gebaut, dass wenn keine Mauer außenrum war, war es keine Stadt. Weil du hattest keine Sicherheit. Du konntest nicht sesshaft werden. Er wollte ja aber, dass das Volk wächst, dass wieder Babys hinterherkommen, dass wieder Leben in der Bude ist. Also muss eine Mauer hin. Aber nicht nur wegen dem Volk, nicht nur wegen der Identität, sondern weil es Gottes Volk ist. Es war mehr als nur eine Idee, mehr als nur eine Inspiration, um eben eine Stadt zu bauen, sondern er hat gesagt, es ist Gottes Stadt, es ist Gottes Volk, da muss was passieren. Und so geht er hin und möchte die Mauer bauen. So, das mal zur Vorgeschichte. Nehemia war ein stinknormaler Mann und Frau, Querschnitt, wie du und ich. Manchmal stank er wahrscheinlich mehr als wir alle, aber er war wirklich normal. Nichts krass Besonderes. Warum unterstreiche ich das so? Oft, wenn wir Bibel lesen, oft, wenn wir in den Testamenten lesen, lesen wir von großen Berufungen. Von Mose, von Abraham, von Jesaja, von Jeremia, die immer übernatürlich irgendwie in die Berufung hineingeführt wurden. Und versteht mich nicht falsch, das gibt's und ich glaube daran. Aber die Bibel ist auch sehr normal, in Anführungsstrichen, sehr standardisiert. Nehemia hatte nicht diese Erfahrung. Ich glaube, wenn wir manchmal an Gemeinde denken, dann denken wir, Mann, ich kann nichts tun, weil Gott hat mich nicht berufen. Da ist noch kein Blitz vom Himmel gefallen. Tut mir leid, ich gehe nach Hause. Also die Gespräche hatte ich schon. Und ich muss sagen, nein, so ist das nicht. Wenn du einen Herzschlag hast für Gottes Sache, bist du berufen. Gott ruft dich, für seine Sache einzutreten. Wie gesagt, Nehemia hatte kein Berufungserlebnis. Er hat gesagt, wie? Der hätte wahrscheinlich zu mir gesagt, was? Wie kommst du da drauf? Das ist doch Gottes Stadt. Über was reden wir hier eigentlich? Ist doch klar, dass die stehen muss. Der Herzschlag Gottes war in seinem Herzen. Und ich will es durch die ganze Predigt, dass dir das bewusst ist, Gott wirkt durch Menschen wie dich und mich. Ganz normalus. Ganz normalus. Gott sucht Menschen, die Hingabe haben. Gott sucht Menschen, die Not sehen und die diese Not nicht ignorieren, sondern auf sie zugehen. Gott sucht Menschen, die ihn lieben und seine Sache lieben. Amen? Kriege ich ein Come on oder irgendwie sowas? Ja, ist jemand, der das glaubt? Jawohl, die richtigen Leute. Gott sucht Menschen, die um seiner Sache willen streiten, für ihn kämpfen. Und Nehemia war genauso einer. Nehemia hat gesagt, auf geht's. Wir müssen Schritte machen, wir müssen gehen. Und das Schöne an der Geschichte war, er hatte ja nicht mal die Vision nur für sich. Er ist nicht nach Hause gegangen und hat gesagt, alles klar, jetzt beten wir die nächsten 30 Jahre. Was auch wichtig ist, dazu kommen wir aber gleich. Nein, er hat seine Vision weitergegeben. Er hat sein Feuer in anderen angezündet und er hat gesagt, hey, lass uns die Mauer bauen. Hey, lass uns die Mauer bauen. Hey, das ist so wichtig. Zu den Finanziers ist er wahrscheinlich gegangen mit einem Jahresplan von 5 Jahren. Wir könnten das so und so und so und so machen. Zu Philipp wahrscheinlich wäre er gegangen und hätte bei seinem Mittagessen irgendwie ihn, komm Philipp, wir müssen die Mauer bauen. Und Philipp hat gesagt, ja. Er hat die Vision, die er hatte in seinem Herzen, mit anderen geteilt. Denn Reich Gottes bauen ist keine Solo-Tour. Ich sage immer, die Älteren werden mich mehr verstehen, ist keine Rambo-Tour. Kein, wir nehmen ein Maschinengewehr und schießen aus einem 30-Maschinengewehr 50 Stunden lang. Das läuft nicht. Wir brauchen einander. Wir müssen zusammenbauen. Und so hat er die Vision, die er hatte, weitergegeben. Hey, hat jemand hier Vision für Gottes Reich? Ist jemand hier, der Vision hat? 2. Oh, mehr. Gut.
Bist du dabei, deine Vision in anderen Menschen anzuzünden? Andere Frage, lässt du Vision in deinem Leben wahr werden? Andere in dein Leben sprechen, dass sie Vision in deinem Leben wahr machen können? Weil Gott möchte das. Weil Gott hat Gutes vor. Gott hat Großes vor. Gott hat Veränderungen. Gott sucht Menschen, die das in anderen Menschen frei machen wollen. Aber er will mit uns zusammen agieren, nicht alleine. Und deswegen war Nehemia am Arbeiten mit den Menschen und hat gesagt, hey, auf geht's. Wir brauchen einander. Lass uns mal zusammen lesen, wie die Geschichte weitergeht. Wir lesen jetzt mal bis Vers 3 und für alle, die das interessiert, die Bibelcracks, das ist eine Erzählung von ihm, eine aus der Ich-Perspektive. Er erzählt quasi jetzt der Person, die ihn mal gefragt hat, Nehemia, wie war das mal, quasi wie er es wahrgenommen hat. Und danach erzählt er aber nochmal die Geschichte, für alle, die sich wundern, warum sich das so doppelt. Und es geschah, als Sanballat und Tobia und die Araber und die Ammoniter und die Astuditer hörten, dass die Wiederherstellung der Mauer von Jerusalem fortschritt und dass die Lücken sich zu schließen begannen. Da wurden sie sehr zornig und sie verschworen sich alle miteinander, dass sie kommen und gegen Jerusalem kämpfen und Verwirrung anrichten wollen. Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten Wachen gegen sie auf, Tag und Nacht, zum Schutz vor ihnen. Bitte mal den Leitvers an die Wand. Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten Wachen auf, Tag und Nacht, die uns Schutz bieteten vor ihnen. Das ist der Leitvers, den darfst du dir sehr gerne aufschreiben. Es wird um das hier gehen. Nehemia ist in einer Situation, die sehr interessant ist. Nämlich, Nehemia hat Feinde. Nehemia hat Menschen, die nicht wollen, dass Jerusalem, dass die Mauer, dass sie wächst, dass das gebaut wird. Im Gegenteil, die sagen sogar, weißt du was, wir werden dir entgegentreten. Wir werden dir schaden, wir werden dir Böses tun. Nehemia ist in einer Situation, wo, egal in welche Seite er sich nicht dreht, ein Feind ist. Also, wie nennt man das? Eine Pattsituation. Noch nicht Schachmatt. Aber es sieht nicht gut aus. Und das ist ja nicht so, dass es nur eine Person ist, dass es irgendwie ein Missverständnis ist. Nein, das sind Völker, die sagen, wir machen euch platt. Weg von der Erde. Und die Reaktion, die Nehemia an den Tag bringt, ist folgende. Wir aber beteten zu unserem Gott. Nehemia war eine Priorität in seinem Leben sehr, sehr wichtig. Nämlich die Priorität, dass Gebet vorangeht. Dass wir mit Gott kommunizieren. Dass Gott nicht eine Option ist in unserem Leben. Quasi rangeführt, ja, wir können das ranstellen. Wir machen, was wir wollen und später fragen wir Gott, wie es aussieht. Vielleicht gibt er Segen dazu. Sondern zu Gott zu gehen, ihn zu konsultieren, mit ihm in Verbindung zu treten und dann zu handeln. Indem er sagt, wir stellen Wachen auf. Wir machen uns bereit. Und der Hauptpunkt der ganzen Predigt ist der folgende. Nehemia hat Folgendes gemacht. Gebetet und gehandelt. Beten und handeln ist hier die Kernessenz von Nehemia. Warum? Wir lesen weiter. Vers 4. Und Judas sprach, die Kraft der Lastenträger wankt und es gibt so viel Schutt, wir können nicht mehr an der Mauer bauen. Unsere Widersacher aber sprachen, sie sollen es nicht wissen, noch sehen, bis wir mitten unter sie kommen und sie erschlagen und dem Werk ein Ende machen. Als aber die Juden, die in der Nähe wohnten, kamen und es uns wohl 10-mal sagten, von allen Orten her, wohin ihr euch auch wenden mögt, ziehen sie gegen uns. Da stellte ich das Volk nach ihren Geschlechtern an die tieferen Stellen hinter die Mauer auf offene Plätzen und stellte sie auf mit ihren Schwertern, Speeren und Bögen. Und ich besah es und machte mich auf und sprach zu den Vornehmsten und zu den Vorstehern und zum übrigen Volk. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Gedenkt an den großen, furchtergebenden Herrn und kämpft für eure Brüder, eure Söhne, eure Töchter und eure Frauen und eure Häuser. Für alle, die mitlesen, ich habe die Schlachter 2000. Er ist in einer Situation der Enttäuschung und der Einschüchterung. Auf der einen Seite stehen seine eigenen Leute. Die sagen, bei uns ist Licht aus. Fertig. Wir können nicht mehr. Das ist viel zu viel Widerstand. Die Arbeit, die tut uns schwer. Sorry, rum. Wie hat sich so Nehemia da gefühlt? Sicher enttäuscht. Er gibt sein Leben hin. Er arbeitet. Er motiviert Menschen. Wahrscheinlich hat er von morgens bis abends diese Vision in seinem Herzen getragen. Und dann kommen die Leute und sagen, weißt du was? Wir kriegen das nicht hin. Sorry. Enttäuschung ist oft ein großer Punkt, warum wir Visionen nicht fortsetzen. Warum wir nicht mit Gott weitergehen. Weil wir manchmal von uns selbst enttäuscht sind, von Gemeinde enttäuscht sind oder von anderen Christen enttäuscht sind. Entschuldigung, wenn ich das hier an diesem Ort Punkt so sage und so genau sage, aber dann ist der Fokus falsch. Denn Gott möchte, dass wir den Fokus auf ihn richten. Aber dazu gleich mehr. Aber Enttäuschung ist ein Widerstand. Enttäuschung hält zurück. Ach, nee, ich gehe nicht mehr hin. Ich lasse das. Bringt sowieso nichts. Und du bist ausgeschaltet. Enttäuschung, und das ist auch sehr interessant, kommt oft aus den eigenen Reihen. Enttäuschung kommt manchmal von den Leuten, die du rechts und links neben dir hast, mit denen du kämpfst, mit denen du sagst, auf geht's, wir bauen Gemeinde, auf geht's, wir bauen Hauskreis, auf geht's, wir bauen Lobpreisteam, was auch immer. Und die auf einmal sagen, boah, ich kann nicht mehr, sorry. Und du hast deine Hoffnung hineingelegt, du hast alles gegeben und sie lassen dich alleine. Und auf einmal bist du enttäuscht und möchtest nicht mehr weiter. Das war Nehemias Situation. Die haben es ja nicht nur so freundlich gesagt, die haben ihm es ja 10-mal gesagt, immer wieder. Die sind hingegangen und haben gesagt, Nehemia, lass das doch, das macht doch keinen Sinn. Überall sind Feinde, hey, da hinten Airbus, schnapp dir ein Ticket, fahr auf Hawaii, gönn dir eine Woche. Lass den Schrott, lass das. Wahrscheinlich beim Frühstück so, oh, guten Morgen, Nehemia, hast du gut geschlafen? Oh, ja, und? Hast du dich entschieden? Wahrscheinlich dann beim Frühstück, hey, kannst du mir kurz das Ei geben? Und, hast du dich entschieden? Dann ist er wahrscheinlich spazieren gegangen und hat irgendwie einen Vogel gesehen. Oh, und der Vogel so, und hast dich entschieden? Wahrscheinlich war das so in seinem Ohr, dass es ihn so genervt hat, dass er wirklich irgendwann vielleicht keinen Bock hatte. Wir sehen ja gleich, wie er reagiert. Aber das tut Enttäuschung. Enttäuschung lähmt uns. Das ist ein Widerstand. Einschüchterung. Nicht nur, dass die eigenen aus der eigenen Reihe gekommen sind, und ihm gesagt haben, Nehemia, lass das, hey, wir haben Angst, es wird passieren, was auch immer. Das hat ihn vielleicht sogar noch eingeschüchtert. Die Leute auf jeden Fall. Die Leute hatten Angst. Die Leute haben gesagt, so geht das nicht. Die wurden eingeschüchtert. Wie oft sehen wir Einschüchterung vielleicht in unserem Leben? Vielleicht, was werden die anderen über uns denken? Was werden die denken, wenn ich Christ bin? Was werden die denken, wenn ich sage, ich gehe in die Gemeinde, ich gehe am Sonntag in so eine Kirche, da spielen sie sogar mit einem Schlagzeug. Was werden die denken, wenn ich sage, ich habe keinen Sex vor der Ehe, weil ich Christ bin? Diese Situation hatte ich in meiner Schule. Was werden die denken, wenn ich sage, ich glaube an Gott? Das ist doch nicht mehr modern heute. Das passt doch gar nicht mehr in das Weltbild. Was werden sie denken? Oder als Gemeinde, wir wollen bauen, wir haben Pläne, Indoor-Spielplatz oder neues Gebäude, jetzt Beispiele, ja? Und auf einmal heißt es, sorry, keine Genehmigung. Was jetzt? Und dann gehst du zu ihm und dann schüchtern die dich ein und sagen, gehen Sie bitte, lassen Sie das, lassen Sie einfach, bauen Sie nicht, wir wollen das. Wie geht man damit um? Oder Gesetze, ganz klar, Gesetze sind richtig und gut, muss man beachten. Aber manche Gesetze, wenn man sie gar nicht so richtig kennt, können einen richtig einschüchtern. Und dann ist man gelähmt und sagt, Achtung. Wir sehen, dass Nehemia ein Gut durch ein lebendiges Leben hatte. Sagen wir es mal so. Der hatte ordentlich zu tun. Aber was macht Nehemia? Nehemia nimmt die Enttäuschung, Nehemia nimmt die Einschüchterung, macht einen Ball und schmeißt es ihm ins Gesicht. Das macht Nehemia. Er macht einen Frontalangriff. Er nimmt all das ganze Volk, lässt sie antanzen, schön in die Reihe und dann macht er eine Rede. Und dann erklärt er ihnen nochmal, wie das funktioniert, mit Gott unterwegs zu sein. Ich bin begeistert von Nehemia, dass er den Mut und das Selbstbewusstsein hatte, sowas zu tun. Hey, er wusste, wer sein Gott ist. Und daraus hat er wahrscheinlich abgeleitet, ja gut, wenn mein Gott so ist, warum sollte ich Angst haben? Er hatte eine tiefe Identität in Gott. Er hatte eine Verbundenheit in Gott. Er hatte eine Identifikation mit Gott, sodass das für ihn kein Problem war. Für ihn war das wahrscheinlich ein Selbstverständnis. Und er sagte, gut, okay, das müssen wir anderen prägen. Und macht Folgendes. In Vers 8. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Furcht, Angst ist die Anerkennung, dass jemand anderes dir etwas tun kann. Menschen, die mutig sind, haben oft das nicht. Die erkennen einfach nicht an, dass sie Schaden bekommen. Das kommt bei ihnen im Kopf nicht an. Ich kenne solche Leute, die gehen Paintball spielen und rennen in die Kugeln rein. Überall rein. Und weiter geht's. Die erkennen das nicht an. Die haben diese Angst nicht. Aber Angst ist oft genau das, Anerkennung, der könnte mir ja wirklich was tun. Und Gott will Angst nehmen. Und deswegen sagt Nehemia, fürchtet euch nicht vor ihnen. Im Gegenteil, denkt zurück an den großen, furchteinflößenden oder furchtgebietenden Herrn. Weißt du, dass Gott furchteinflößend sein kann? Ich weiß, dass in der Denkweise, in dem Gottesbild, was wir oft haben, haben wir oft zwei Lager. Gott ist entweder ganz böse oder ganz lieb. Komm bitte nach der Predigt auf mich zu und wir können das gerne mal besprechen, wie man Gott sehen kann. Weil Gott ist nicht schizophren. Gott ist ausgewogen in sich selbst. Gott ist Liebe. Und Gott liebt alle Menschen. Aber Gott macht einen Unterschied seinen Leuten und den Leuten, die nicht zu ihm gehören und nicht mit ihm gehen wollen. Und er kämpft um seine Leute. Er dreht sich nicht weg und sagt, ja guckt, wie er macht, ist schon schön. Er kämpft für seine Leute. Und dann ist es für die, die mit Israel, mit ihm kämpfen wollen, aber die haben den Kürzeren gezogen. Und wir dürfen das Bewusstsein von Gott haben, dass wenn Gott auf unserer Seite ist, nicht nur singen, wenn der Herr mit uns ist, wer kann gegen uns sein, sondern bewusst sagen, wenn Gott für uns ist, wirklich, wer kann gegen uns sein? Weil Gott ist groß, mächtig, stark. Hey, er hat das ganze Universum geschaffen. Die Welt ist ja, die sieht man ja im Universum nicht, so klein ist die. Und trotzdem ist ihm wichtig. Er kann. Und Nehemia kommt und macht eine Neufokussierung, eine Neujustierung. Er sagt, wer ist dein Gott? Wie sieht dein Gott für dich aus? Er fragt nach diesem Gottesbild. Er sagt, bleibt am Ziel. Nämlich, er geht dann wieder zurück und sagt, hey, kämpft um eure Brüder, eure Söhne. Kämpft, bleibt dran. Mit Gott unterwegs zu sein bedeutet, wir beten, wir erkennen an, wir machen Lobpreis, wir reden zu ihm, aber wir handeln auch. Es gibt nämlich auch hier die Extreme, die sagen, wir müssen nur beten. Wir müssen nur beten, dann wird alles schon von alleine passieren. Und dann gibt es das andere Extrem, die sagen, wir machen, wir müssen ran. Und ganz ehrlich, ausgewogener Glaube ist beides. Gott, das ist mein Problem. Gott, das ist meine Sache. Hier, ich lege sie dir hin, ich mache mich aber bereit. Ich bereite ein gutes Material hin, dass wenn deine Ampere kommen, wenn deine Stärke kommt, dass die durchfließen können, um den Widerstand wegzuputzeln. Aber oft beten wir so, dass wir sagen, Gott, mach was. Und Gott ist bereit und sagt, auf geht's. Was? Gott möchte, dass wir beten und sagen, Gott, mach was. Wir ziehen die Sportschuhe an und stellen uns in die Linie und warten. Gott, wenn du jetzt handelst, ich bin bereit, ich komme mit. Und dann geht es nicht an uns vorbei. Ey, der Glaube an Gott ist ausgewogen. Gott möchte, dass wir handeln und beten. Ihn mit reinnehmen und trotzdem selber dabei sind. Und das war das, was Nehemia wollte. Beten und handeln. Er war vorbereitet, wenn sie kommen, ich bin bereit. Wir haben die Schwerter in der Hand, wir haben die Bögen in der Hand, wir sind bereit. Vielleicht haben wir keine Chance, aber wir sind da. Gott, wir warten auf dich. Hier sind wir. Und Gott macht was ganz, ganz Interessantes. Vers 9. Und es geschah, als unsere Feinde hörten, dass es uns bekannt geworden war und dass Gott ihren Rat zunichte gemacht hatte, Da kehrten wir alle wieder zur Mauer zurück, jeder an seine Arbeit. Gott hat gehandelt. Gott hat gewirkt. Wie hat denn Gott das gemacht?
Der hat einen Blitz geschickt vom Himmel. Puh, erledigt. Alle Völker leer. Eine Pest geschickt. Hat sich offenbar das heilige Engel und gesagt, wehe, du gehst gegen Israel.
Hat er das gemacht? Nein. Und ganz ehrlich, ich habe das jetzt zwar ein bisschen so witzig dargestellt, aber ganz ehrlich, Gott kann. Gott kann. Und ich habe schon oft gehört, wie Menschen darüber geredet haben, als Gott gesagt hat, jetzt stopp. Und trotzdem wirkt Gott in dem Normalen. Gott ist kein externer Gott. Irgendwo hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen, da liegt er in seinem Bettchen. Gott ist mittendrin. Deswegen ist Gott Mensch geworden, um mal zu verstehen, um Teil der ganzen Dynamik zu werden. Um Teil von uns zu werden, um zu sagen, ich verstehe dich, wirklich. Und so ist auch bei Gott, er hat normal gewirkt, er hat die richtigen Leute diese Botschaft hören lassen, sodass sie ankommt bei Nehemia. War das Gottes Wirken? Ja. Gott wirkt im Normalen. Gott wirkt, ich kann es gar nicht anders sagen, im ganz Normalen. Oft denken wir gar nicht, dass es Gott war und Gott hat gewirkt. Und Gott hat Sachen für uns freigemacht, Türen geöffnet. Ich hatte früher Ausbildung und war richtig am Stress schieben, weil ich eine Prüfung in den Sand gesetzt habe. Ich hatte überall 2er und eine 4. Und wenn ich diese nicht ausgeglichen hätte, hätte ich wiederholen müssen, ein halbes Jahr lang. Dann wäre nichts mit studieren. Und ich wollte ja unbedingt jetzt Theologie studieren. Das war ja dran. Und dann stehe ich da und lerne mir einen ab und bin da drin und sage, Gott, das ist mir viel zu viel. Ich war wirklich in Rage. Ich bin so im Zimmer hochgelaufen und zurück. Ich war so unter Stress. Gott, wenn ich diese Prüfung nicht bestehe, dann kann ich dir... Und ich habe gebetet und gelernt und gebetet und gelernt. Handeln und beten, beten und handeln. Und dann komme ich am Tag, ich hatte einfach besonders gut, Lager und Logistik, das war super bei mir. Ich hatte eine kaufmännische Ausbildung und ich bete und richtig nervös. Meine Eltern machen dann Gebetsspaziergang vor dem Haus und ich, IHK, beziehungsweise Handwerkskammer, ich sitze dann im Raum und die Frau ruft mich rein und sagt, kommen Sie, Sie haben Sie Ihre Aufgaben. Ich setze mich hin, Lager, Logistik. Ich hab ja zweimal auf das Blatt geguckt. Ich dachte, ich habe noch irgendwie vom Schlaf oder so. Da stand einfach Lagerlogistik drauf. Das, was ich am besten gelernt habe. Ich bin in diese Prüfung rein. Ich habe da alles runtergeredet, was ich konnte. Ich habe bestanden. Mit Gott unterwegs zu sein, bedeutet zu handeln, aber ihn nicht rauszunehmen. Sogar ihm erst abzugeben und mit ihm zu kooperieren. Wie gesagt, wie ist dein Gottesbild? Wir dürfen Umstände nicht vernachlässigen oder verleugnen und sagen, ja, ist nicht schlimm, das kriegst du schon hin. Ja, Herr Gott, ich habe nicht gelernt, bitte kann ich die 1 haben? Jeder kennt dieses Gebet der Schülerwahl, Alter. Ja, Timo. Läuft nicht. Sind genug, glaube ich, dran gescheitert. Handeln, beten und handeln bedeutet, Gott, ich lerne und ich bete. Familie, ich lerne, ich bete und ich lebe. In der Firma, in meiner Ausbildung habe ich das sehr gut gelernt. Ich bete und ich leiste. Ich gebe trotzdem mein Bestes, auch wenn es nicht reicht. Aber ich bete weiterhin und ich gebe mein Bestes. In der Gemeinde, ich bete und ich liebe die Chaoten, die neben mir rumsitzen. Ich liebe weiterhin. Und ich bete für Veränderung, dass sie sich alle verändern. Meistens verändert man sich selbst. Weil Gebet öffnet das Herz für andere Menschen. Gebet schafft Hingabe, so wie Nehemia es hatte. Und am Ende lieben wir weiter. Es gibt, darauf will ich eingehen, weil das ist mir doch wichtig, unter den Christen so eine Lehre, die heißt Name it, proclaim it. Nimm es in Anspruch und proklamier es das ganze Zeit über dein Leben aus und dann wird's. Nee, ist nicht. Also andersrum, ja, die Wahrheiten der Bibel sind für dich und für mich. Und wir müssen und dürfen sie für unser Leben aussprechen und groß machen, dass sie auch Realität werden in unserem Leben. Aber nur hinsetzen und erbeten läuft nicht. Wir müssen auch die Wege in diese Richtung machen, dass diese Sachen auch funktionieren. Bedeutet, ich lese Bibel, ich lese die Wahrheiten heraus, ich versuche sie anzuwenden und warte auf Gottes Geschehen in meiner Situation. Das ist ausgewogener Glauben. Ich warte aufs Übernatürliche und bin natürlich unterwegs. Und das bringt Wachstum. Also andersrum, wenn ich will, dass mein Muskel wächst, dann sage ich ja auch nicht, wachs. Na komm, komm schon. Wir gehen auch zu McDonald's. Auf geht's. Nein, ich nehme Proteine, weil ich weiß, das tut meinem Muskel gut. Und dann auf geht's, ran an den Speck zum guten Zweck. Trainieren, das tut weh. Aber ich muss handeln, dass da was wirkt. Es ist ein Miteinander. Und das bringt Reife in dein Leben und in mein Leben hinein. Die Widerstände um durch die Widerstände zu gehen, macht uns stark in Jesus und in Gott. Amen? Amen. Ich hatte das jetzt am Freitag, der Josi hier hat gepredigt. Richtiges gutes Potenzial, der Mann, der kann predigen. Schade, dass es nicht aufgenommen wurde, aber das war gut. Und er hat gepredigt über den Auftrag, über die Mission, ja, den wir in Jesus haben. Und da ist mir so eine Inspiration gekommen. Josi hat gesagt, wenn du gehst, ja, und predigst und von Jesus erzählst, dann wirst du lebendig rauskommen. Die werden dich nicht zerfleischen. Hatte recht. Trotzdem habe ich es anders erlebt. Und war trotzdem lebendig rausgekommen. Ich habe mich erinnert, wie ich in meiner Schulzeit war und ich unbedingt von Jesus erzählen wollte. Ich wollte, dass was passiert in Pforzheim. Dass bei meinen Klassenkameraden was passiert. Also habe ich angefangen, von Jesus zu erzählen. Eine Person hat sogar gesagt, wow, voll gut, voll Interesse, ich bin dabei. Einem anderen habe ich das auch erzählt, er hat gesagt, ja, voll toll, wir haben gegen ihn gebetet, der hatte Rheuma etc. Und am Ende hat er sich lustig über mich gemacht. Ich hatte Widerstand. Dann kam unser, ich nenne ihn mal jetzt den Klassenimam, Moslem, auf mich zu und sagt, was glaubst du eigentlich an diesen Jesus? Woher weißt du, dass das stimmt? Ich habe meinen Religionslehrer relativ genervt, weil ich immer gegen ihn ein bisschen gezogen habe. Deswegen haben sie es mitbekommen. Und auf einmal entstand aus einem normalen Gespräch eine Diskussion auf die ganze Klasse. Alle haben zugehört. Ich war rot wie eine Tomate, ich konnte damit nicht umgehen. Und ich war enttäuscht von mir, weil ich dachte, ich hätte ihm mehr sagen können. Ich habe so wenig gewusst. Und dann war ich noch eingeschüchtert, weil ich mir dachte, boah, wenn solche Leute auf mich zukommen, dann wird es schwer. Genau dasselbe wie bei Nehemia. Aber ich habe gesagt, Gott, ich werde trotzdem handeln. Und schon bin ich im Gebet. Ich habe gesagt, Gott, ich bin da und Gott, du musst wirken und Gott, du musst dabei sein. Ich bin bereit, ich stehe hier, du kannst. Aber ich schaffe es nicht ohne dich. Das hat dazu geführt, dass ich heute Pastor werden will. Dass ich sagen will, das, was Jesus am Kreuz getan hat, ist das Wertvollste, was Menschen für ihr Leben brauchen. Nichts anderes. Punkt. Dieser Widerstand in meiner Schule hat mich nicht dazu gebracht, dass ich gesagt habe, ich resigniere. Ich habe gesagt, nein, frontaler Angriff. Wie Nehemia, Gott, da muss ich ran. Und ganz ehrlich, was bedeutet Widerstand bei Menschen, wenn sie dir Widerstand geben? Interesse. Wenn jemand desinteressiert wäre, hätte gesagt, das ist deine Meinung, das ist meine Meinung, passt. Aber Menschen haben ihr Weltbild, Menschen sind aufgewachsen, dann kommt so ein Hansel wie ich um die Ecke und sagt, Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Na klar, dass sie sagen, hey, was redest du da? Die machen zu und sagen, das muss man erstmal antasten, das muss man mal gucken, stimmt das überhaupt? Das ist Widerstand. Freunde, wir sollen uns freuen über so einen Widerstand. Dass Menschen Fragen stellen, dass Menschen vorangehen, das beginnt zu prüfen. Na klar, wir müssen handeln, wir müssen lernen, wir müssen Wort Gottes lesen. Aber wir beten Gott, komm und wirke. Gott kann übernatürlich in Schulen hineinwirken, in Klassen hineinwirken. Und so ist Widerstand gut. Und Jesus hat gesagt, wir werden Widerstand bekommen. Jesus hat die Sache nicht schön geredet und gesagt, ja klar, ihr kriegt einen Porsche, 100 Millionen Euro, glaubt nur an mich. Jesus hat gesagt, es wird Widerstand geben, denn meine Botschaft ist revolutionär. Aber er hat Folgendes gesagt, wenn ihr in diesem Prozess unterwegs seid, ich bin bei euch, ich bin da. Wenn ihr handelt, ey, Gott ist mit den Treuen, also ganz einfach. Gott ist mit den Treuen, die sagen, ich gehe voran. Und mit dir gehe ich her. Und Gott geht mit. Aber ich könnte noch weiter Geschichten erzählen. Ich muss langsam zum Schluss kommen. Reinhard Bonnke. Ein Mann, der als Kind sich bekehrt hat, weil er seiner Mama 5 Mark geklaut hat und verstanden hat, was es bedeutet, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist. Hat gesagt, Africa shall be saved. Er hat geträumt, er hatte eine Vision auf dem Herzen, wo er sagt, Afrika soll errettet werden, die Leute sollen Jesus hören. Was hat er getan? Sich ein Fahrrad geschnappt und auf nach Afrika. Er ist mit einem Fahrrad rumgefahren und hat evangelisiert. Er hat gehandelt mit den Mitteln, was er hat, und hat gesagt, Gott, aber es ist deins. Danach hatte er ein Zelt und tausende von Leuten konnte er gleichzeitig evangelisieren. Irgendwann mal hat das Zelt nicht mehr gereicht und es waren, ich weiß, dass 1,2 Millionen Menschen mal auf einem seiner Evangelisationen da waren. Und was sagt Reinhard Bonnke über sich selbst? Ich habe nur gemacht, der Rest hat der Herr getan. Ich war einfach nur da. Aber so läuft das, wenn Gott Gemeinde bauen will. Und das ist hier Pforzheim, wir bauen Gemeinde. Wir holen Menschen ran zu Jesus. Passiert das. Wir handeln und Gott gibt den Rest. Aber meine Frage an dich, meine Frage an mich ist, sind wir bereit zu gehen? Sind wir bereit zu handeln? Sind wir bereit, mutig zu sein, Fehler zu tun, eingeschüchtert zu werden, enttäuscht zu werden und trotzdem weiterzugehen und sagen, Gott, du wirst es trotzdem gut tun? Wir dürfen uns entwickeln. Ist jemand da, der sagt, das will ich für mein Leben? Nice. Wir kommen gleich zum Gebet und ich glaube daran, dass Gebet, das im Namen Jesus zu beten, Sachen in Realität bringt. Und da will ich dich ermutigen, gleich mit dabei zu sein. Hey, Gott zeigt Folgendes. Er zeigt, dass sein Wille, dass er ihn durchkriegt. Er zeigt, dass er über Geschichte steht. Und er zeigt, dass er sein Volk uns nie vergisst. Und wie macht er das? Indem er einfache Menschen wie dich und mich dazu benutzen möchte. Die den Herzschlag Gottes einfach in ihrem Herzen haben und einfach dabei sind. So, und jetzt mache ich das richtig. Im ersten Gottesdienst hatte ich das falsch gesagt. Möchtest du einen Widerstand loskriegen, musst du die Stromstärke erhöhen. Also, wenn wir Lichter anmachen und wir haben Licht und wir sagen, aber da ist ein Widerstand, wir brauchen viel mehr Licht, dann müssen wir die Stromstärke erhöhen und dann macht's Batsch. Oder so ähnlich. Dann macht's Licht, dann geht die Glühbirne auf, geht sie an. Hey, vielleicht hast du Leute in deinem Umfeld, wo du jahrelang für sie betest und du versuchst sie zu erreichen und es läuft nicht. Bleib dran, erhöhe das Gebet, geh näher zu Gott. Wenn du sagst, ich habe Dinge in meinem Leben, wo ich sage, da kämpfe ich schon so lange mit und ich brauche dann die Begegnung mit Gott, Stärke und Material, setz gutes Material, handle gut, aber erhöhe die Stärke. Geh noch mehr ins Gebet, geh noch mehr zu Gott und sag, Gott, ich brauche dich. Zusammengefasst bedeutet das ganze Thema Folgendes. Beten und Handeln ist ein ausgewogener Glaube. Gott benutzt normale Menschen. Widerstände sind gut. Denn sie lassen uns reifen. Sie lassen uns wachsen. In der Beziehung zu Gott. Und Gott handelt oft ganz normal. Manchmal müssen wir ihn da finden in diesen Dingen. Aber Gott handelt. Gott hört nicht auf. Wenn wir Gemeinde bauen, haben wir eben genau diese zwei Lager. Die sagen, ja, das Praktische, das brauche ich nicht, weil ich bin der Beter, Jesus baut doch seine Gemeinde. Das sollen die Leiter machen. Ich will dich ermutigen, dass du vielleicht diesen Gedanken beiseite legst, weil Gemeinde funktioniert nicht auf à la Rambo. Wir brauchen alle. Und auf der anderen Seite ist die, die sagen, ja, ich tue, und vergessen, dass wir auch Gott dazu brauchen. Dass es eben nicht nur Werk unserer Hände ist, sondern Werk Gottes. Weil er seine Gemeinde liebt, weil er Menschen liebt. Ich will dich einladen, komm, steh mit mir auf. Und ich will beten, ich will einen kleinen Aufruf machen. Ich möchte beten für all die, die sagen, Gott, ich brauche dein Handeln in meinem Leben. Ich habe Widerstände, ich habe diese Dinge, ich brauche dich in meinem Leben. Hey, ich will euch bitten, die Augen zuzumachen und damit das auch wirklich hier eine Freiheit da ist. Und ich will dich bitten, der du sagst, ich brauche Gottes Wirken in meinem Leben, sein Handeln. Heb doch deine Hand zu Gott. Danke. Und Gott, du siehst die Hände. Gott, du siehst jeden Einzelnen, der seine Hand hebt. Gott, ich danke dir, dass du ein treuer Gott bist. Und ich danke dir, Gott, dass du, Herr Jesus, uns versprochen hast, bei uns zu sein und uns zu helfen, Herr, alle Zeit. Vater, und du reagierst auf Glaube. Du reagierst auf Glaube und auf Handlungen im Glauben, Herr Jesus, weil du selber so oft gesagt hast, Herr, dein Glaube hat dich geheilt. So einen Glauben habe ich noch nicht gesehen. Herr, du liebst Glaube, das Vertrauen in dich zu legen, Herr, und du siehst die Hände hier. Und Gott, ich bete im Namen Jesus Christus, in deiner Autorität und Kraft, Herr, dass du in Wirklichkeit führst, Herr, was die Leute brauchen, Herr. Dass du Widerstände wegschlägst, Herr Jesus. Dass du Freiheit schenkst. Friede Gottes, komm und erfülle du jetzt jeden Einzelnen, der deinen Frieden braucht, der deine Sicherheit braucht, der deine Kraft braucht. Vater, komm und setze du frei, Herr, von Widerständen, von Nöten, von Sorge, von Angst, im Namen Jesus Christus. Jesus, ich danke dir dafür, dass du am Kreuz alles vollbracht hast, dass du dem Teufel, Herr, die Stirn geboten hast und ihn besiegt hast, dass du den Tod besiegt hast, Herr. Und dass du trotzdem sagst, dass wir Widerstände erfahren werden, aber dass du bei uns bist. So, Geist Gottes, komm und komm in diese Situation. Wir legen sie vor dein Kreuz, Jesus. Nimm du sie an, Herr. Wir wollen, dass du, Herr, unser Kämpfer bist. Herr, unsere Kämpfe sollen deine Kämpfe werden, Jesus. Amen. Ich möchte beten für die, die sagen, ich brauche Weisheit beim Handeln. Ich möchte handeln so, dass es Gott gefällt, aber ich weiß nicht immer wie. Hey, wenn du da bist und du sagst, genau das brauche ich, Weisheit von Gott, hey, dann heb doch deine Hand zu Gott. Danke. Und Gott, du siehst die Hände, die nach oben gehen, die um Weisheit bitten. Herr, Jakobus schreibt, dass alle, die um Weisheit mangelt, die sollen um Weisheit bitten und du wirst Weisheit schenken. Und Gott, wir stellen uns auf dein Wort, wir stellen uns auf deine Zusprüche, Herr. Und ich danke dir dafür, dass du Weisheit schenken wirst. Vater, Weisheit Gottes, komm und erfülle du jeden Einzelnen, der diese braucht. Schenke du Erkenntnis, Herr, und Verständnis im Kopf wie im Herzen für die zukünftigen Schritte. Was ist dran und was ist nicht dran? Gott, ich bitte dich, dass du aufdeckst, wo Widerstände sind in diesen Punkten, dass man sich nicht entwickeln kann, Herr. Herr, ich spreche, wo vielleicht auch der Teufel, Herr, versucht, Sachen aufzuhalten, im Namen Jesus Christus, dass er weichen soll, beiseite gehen soll. Gott, ich bitte dich, dass du Ehen wiederherstellst, dass du verstrittene Paare zusammenführst, Herr, dass da die Widerstände an mangelnder Kommunikation, dass du, Herr Jesus, Liebe schenkst, eine übernatürliche Liebe, wie nur du sie schenken kannst, Gott. Herr, in ihre Situation hinein, Gott. Am Arbeitsplatz, Herr Jesus. Herr, in Beziehungen, die frisch entstanden sind, Herr Jesus. In Familie, Herr Jesus, wo nächste Schritte angehen, Herr Jesus. Dass du, Vater, kommst mit deiner Weisheit und Mut und deiner Kraft, Herr, in diese Situation hinein. Denn wir sind deine Kinder, Herr. Die Gebete, Herr Jesus. Amen. Hey, es geht ums Wort Gottes. Dieses Buch ist nicht nur ein Buch. Es ist Offenbarung Gottes. Gott hat sich in diesem Buch offenbart. Hier ist die Weisheit drin. Hier ist geschrieben, wie Gott möchte, dass wir leben. Hier steht drin, was gut für uns ist und wie wir ihm begegnen sollen. Und Gott ist Mensch geworden. Warum ist Gott Mensch geworden? Weil wir als Menschen erstmal nicht mit ihm unterwegs sind. Wir sind getrennt von ihm. Wir brauchen Versöhnung. Und was hat Gott getan? Er hat gesagt, ich mache den ersten Schritt zur Versöhnung hin. Das Einzige, was wir tun müssen, ist, und das ist entscheidend, ob wir am Ende bei ihm sind, nach dem Tod oder nicht, uns mit ihm zu versöhnen. Zu sagen, Gott, ich versöhne mich mit dir. Ich möchte nicht gegen dich gehen. Ich möchte nicht gegen das gehen, was dir heilig ist, sondern mit dir. Hey, und am Ende sind wir Erben genau solcher Verheißungen, dass Gott Widerstände wegbricht, wenn er in unserem Leben ist. wenn wir mit ihm gehen. Und ich möchte fragen, wer ist hier, der sagt, ich möchte Jesus mein Leben geben. Ich bin bereit zu sagen, ich gehe weg von der Art und Weise, wie ich jetzt gelebt habe, wie ich nicht gelebt habe, wie Gott es möchte und möchte mit Gott gehen. Ist jemand hier, der sagt, ich möchte mein Leben Jesus geben, zum allerersten Mal? Ich will dich ermutigen, heb doch mal deine Hand Gott gegenüber. Und ist jemand hier, der sagt, ja, ich bin mit Jesus unterwegs, ja, kenne ich alles, aber eigentlich läuft das nicht. Ich will dich ermutigen, wenn du Jesus das Leben neu geben willst, hey, heb doch deine Hand Gott gegenüber. Danke, 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 danke. Hey, ihr, die eure Hand gehebt habt, ihr dürft sehr gerne nach dem Gottesdienst auf mich zukommen und wir können mal ein bisschen uns austauschen, wie es ist, mit Jesus unterwegs zu sein. Ermutigung vielleicht oder ihr habt Fragen. Hey, aber ich danke dir, Gott, dass du Menschen, Herr, an dein Herz ziehst. Und ich danke dir, Gott, dass du ein Gott der Versprechung bist und dass du Leute segnest, Herr. Dass du, Herr Jesus, diesen Schritt ehrst und ihn liebst, dass Menschen sagen, ich möchte mit dir gehen. Dass du Gehorsam liebst und dass du dabei bist, Gott. Und ich segne jeden Einzelnen, der seine Hand jetzt gehoben hat, der gesagt hat, Gott, ich möchte ein neues Leben wieder mit dir führen. Ich möchte mein Leben neu in deine Hand geben. Herr, und ich bitte dich, dass du Kraft schenkst und Weisheit schenkst und offene Türen schenkst, dass jetzt Gelingen in dieser Sache ist. Dass sie neu sehen können, wie gut du bist, Gott. Dass sie neu verstehen können, wie gut du bist, Gott. Und dass sie neu mit dir gehen können, Herr, in all deiner Fülle, Herr, trotz deiner Gebote, aber verstehen, wie gut es ist, mit dir zusammen zu sein. Amen.